Willkommen bei Kampfkunst im Alltag. Mein Name ist Dusan Dražić. Heute wird es unbequem. Ich rede über einen Fehler, der in sehr vielen Kampfkunstschulen steckt. Auch in vielen guten. Es geht nicht um den falschen Stil. Es geht um die falsche Art zu trainieren. Ich fange mit einem Bild an. Du siehst eine Vorführung. Ein Meister steht in der Mitte, ein Schüler greift an und mit einer eleganten Bewegung ist der Angriff pariert und der Angreifer liegt am Boden. Alles sieht sauber aus. Alle klatschen. Und trotzdem sagt dir diese Vorführung fast nichts darüber, ob der Mann sich wehren könnte, wenn ihn jemand wirklich angreift. Warum? Weil eine Demonstration keine Anwendung ist. Das ist der Kern der heutigen Folge. Viele Schulen verwechseln Demo-Training mit Realität. Man erkennt es an ein paar Symptomen. Perfekte Vorführungen, keine freien Situationen, keine echten Stressübungen, keine Szenarien, in denen etwas schiefgehen darf. Die Schüler glauben, sie können kämpfen, bis zu dem Tag, an dem sie merken, dass sie es nicht können. Das Problem sitzt tiefer, als die meisten denken. Es steckt in der Frage, die im Training gestellt wird. In vielen Schulen fragt man nicht, funktioniert das? Man fragt, wie erkläre ich das? Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn ich ständig nur erkläre, wie eine Bewegung funktionieren soll, dann schütze ich am Ende das System und nicht den Menschen, der sich darauf verlässt. Erklärung ersetzt dann die Überprüfung, Demonstration ersetzt den Test. Und irgendwann bleibt ein System übrig, das voller schöner Erklärungen steckt und in der Realität nicht mehr funktioniert. Damit du mich hier nicht falsch verstehst. Ich bin überhaupt nicht gegen Demonstrationen. Im Gegenteil, eine Demonstration ist wichtig und sie ist notwendig. So zeige ich eine Bewegung, eine Technik, einen Ablauf. So versteht ein Schüler überhaupt erst, was gemeint ist. Und eine Demonstration ist immer der Idealfall. Der Angriff kommt sauber, der Partner macht mit, die Bewegung läuft durch. Das ist völlig in Ordnung. Genau so muss man etwas zuerst lernen. Entscheidend ist nur, dass danach allen klar bleibt, es war eine Demonstration. Ein Bild des perfekten Falls. Ein echter Kampf ist wild und unberechenbar. Da musst du dich anpassen. Anders entscheiden, manchmal etwas völlig anderes machen und es kann trotzdem alles schief gehen. Wichtig ist, wie du damit umgehst. Deshalb sage ich, die eigentliche Arbeit beginnt nach der Demonstration. Du lernst das Perfekte, du verstehst es, du übst es sauber und dann fängt das echte Lernen erst an. In dem Moment, in dem dein Partner aufhört mitzuspielen. Der häufigste Fehler hat ein freundliches Gesicht. Es ist der kooperative Partner. Denk an die Holzpuppe, die viele aus dem Wing Chun kennen. Die Puppe spielt nicht mit. Sie wehrt sich aber auch nicht. Sie bewegt sich nicht. Sie überrascht dich nicht. Sie schlägt nicht zurück. An der Puppe bist du nie zu spät. Genau das macht sie zum idealen Lehrer und gleichzeitig zum gefährlichsten Selbstbetrug im ganzen Training. Denn dasselbe passiert mit einem lebenden Partner, wenn er zu brav ist. Schüler lernen Schlagfolgen wie Gedichte. Auswendig, nicht lebendig. Der Partner macht genau das, was erwartet wird. Angriff A, Verteidigung A. Angriff B, Verteidigung B. Niemand überrascht den anderen. Alles läuft glatt. Nur hält sich kein Mensch auf der Straße an dein Drehbuch. Der Angreifer greift nicht in dem Winkel an, den du 20 Mal geübt hast. Er bleibt nicht stehen. Er zieht seinen Arm zurück. Er schlägt mit der anderen Hand nach. Er rennt dich einfach um. Ich sage meinen Schülern einen harten Satz. Wenn ein Drill immer auf 1, 2, 3 läuft, dann lernt der Schüler nicht zu reagieren. Er lernt zu zählen. Und noch einen. Wer im Drill niemals verliert, wird in der Realität ziemlich sicher verlieren, weil ihn dort zum ersten Mal jemand nicht mitspielen lässt. Jetzt kommt der Punkt, an dem ich fair sein muss. Jedes Training ist künstlich. Wirklich jedes. Es muss kooperativ sein, sonst könnten wir es nicht wiederholen. Wenn jeder Partner sofort mit voller Härte alles kaputt macht, lernt niemand etwas. Das ist also kein Vorwurf an das Üben selbst. Die Aufgabe eines verantwortungsvollen Ausbilders ist eine andere. Er muss das realistischste, künstliche Training schaffen, das möglich ist. Und er darf den Drill niemals mit dem Kampf verwechseln. Die Gefahr beginnt genau dort. Du übst etwas 100 Mal. Es klappt jedes Mal. Und langsam verwechselst du deine Leistung im Drill mit echter Sicherheit. Dabei fehlt im Training das Entscheidende, der echte Druck, die echte Unordnung, das echte Risiko, die echte Überraschung. Es gibt einen zweiten großen Fehler. Man verliebt sich in die Ästhetik. Nimm das Chisao, diese Übung mit dem klebenden Kontakt der Arme. Eine hervorragende Methode, wenn man weiß, wofür sie da ist. In vielen Schulen wird sie aber wie eine Religion behandelt. Man wird darin immer geschickter, immer feiner, immer schöner. Und sobald jemand von außen kommt, ein Boxer, ein Ringer, ein Straßenkämpfer, bricht alles zusammen, weil dort draußen niemand Chisao spielt. Ich formuliere das bewusst zugespitzt. Wenn dein Chisao besonders schön ist, ist es wahrscheinlich schon sinnlos geworden, weil du dann gegen die Arme deines Partners kämpfst und nicht mehr gegen den Menschen dahinter. Dasselbe gilt für einzelne Techniken. Wer hat je einen echten Angriff überstanden, nur weil seine Abwehrbewegung so schön ausgesehen hat? Ein Stil, der unter Stress nicht funktioniert, ist am Ende kein Stil. Es ist ein Tanz. Und Tanzen ist wunderbar. Nur rettet es dir im Ernstfall nicht das Leben. Und dann die Formen. Formen sind wertvoll, sie bringen dem Körper Struktur und Ausrichtung bei. Aber in manchen Schulen werden sie zu einem toten Ritual. Man rezitiert die Form, man bewahrt sie wie ein Denkmal. Man hütet die Asche und gibt das Feuer nicht weiter. Ein Ritual ersetzt aber kein Repertoire. Eine Form allein macht dich nicht handlungsfähig. Jetzt schwenke ich auf die andere Seite. Denn es gibt das Gegenteil des schönen Trainings. Und es ist genauso falsch. Manche Systeme haben verstanden, dass es hart zugehen muss und setzen deshalb auf pure Aggression. Alles laut, alles wild, immer volle Wut. Das sieht kämpferisch aus. Aber Aggression ist kein Qualitätsmerkmal. Ich habe mehrfach erlebt, dass Leute nach Jahren intensiven Trainings keinen sauberen Fauststoß hatten. Wild draufschlagen, das konnten sie. Präzise Mechanik, das konnten sie nicht. Und wildes Schlagen kostet unglaublich viel Kraft. Ich hatte oft große, kräftige Männer im Training. Türsteher, Sicherheitsleute, wirklich starke Typen. Bei den Stressübungen waren viele von ihnen nach 2-3 Minuten völlig außer Atem. Unkoordiniert, keine Kraft mehr. Und wenn ich dann frage, wie lange hältst du das durch, wenn dein Gegner nicht aufgibt, kommt Schweigen. Aggression ohne Ökonomie ist auf Dauer Selbstmord. Ich erzähle dir eine Geschichte aus meiner Zeit als Ausbilder. Namen lasse ich weg. Ein junger Soldat kam zu mir, ein guter Boxer. Er hatte Kämpfe gewonnen. Technisch war er sauber. Dann kamen die ersten echten Stressdrills. Überraschungsangriffe, mehrere Gegner, enge Räume. Er war völlig überfordert. Danach fragte er mich, warum hat nichts funktioniert? Im Ring klappt doch alles. Ich habe ihm gesagt, im Ring weißt du, wann es losgeht. Du kennst die Regeln. Du kennst die Distanz. Du hast einen Gegner vor dir. Im Ernstfall weißt du nichts von all dem. Sportstress ist gut. Ich habe nichts gegen Wettkampf. Aber Sportstress ist nicht Überlebensstress. Das sind zwei verschiedene Welten. Und das führt mich zu etwas, das die meisten Schulen komplett übersehen. Die meisten Selbstverteidigungskonzepte starten an der falschen Stelle. Sie beginnen mit Techniken, als wäre die wichtigste Frage, wohin du deine Hände setzt. Die Realität funktioniert anders. Im Ernstfall schüttet dein Körper Adrenalin aus. Dein Herz rast, dein Sichtfeld wird eng, deine Feinmotorik ist weg. Und plötzlich sind die Techniken, die du 1000-mal geübt hast, nicht mehr abrufbar. Das ist kein Trainingsfehler. Das ist Neurobiologie. So ist der Mensch gebaut. Viele Menschen erstarren in diesem Moment. Sie frieren ein. Und in fast jeder Schule wird das entweder ignoriert oder belächelt. Dabei gehört genau das ins Training. Handeln unter Druck ist trainierbar. Stress lähmt nicht von selbst. Er lähmt dort, wo keine Vorbereitung ist. Wenn ich das Erstarren im Training zum Thema mache, ohne den Schüler dafür zu beschämen, dann nehme ich ihm die größte Gefahr. Wer weiß, dass die Starre kommen kann und einmal geübt hat, sie zu durchbrechen, der bleibt handlungsfähig. Deshalb sage ich, echte Selbstverteidigung passiert vor dem Kampf. Nicht erst, wenn die Faust schon fliegt. Sie beginnt mit Wahrnehmung, mit Entscheidung, mit der Fähigkeit, unter Druck überhaupt zu handeln. Woher kommt das alles? Ein Teil davon ist eine lange Entwicklung. Über die Jahrzehnte sind viele Kampfkünste zu Kampfsportarten geworden. Man unterrichtete immer weniger Selbstschutz und immer mehr Selbstperfektion. Das ist als Sport wunderbar. Es ist gesund, es ist diszipliniert, es ist schön anzusehen. Aber in einer echten Gefahrensituation, wo es hart auf hart geht, kann genau diese Versportlichung fatal sein, weil die effektive Selbstverteidigung dabei Stück für Stück verloren gegangen ist. Dazu kommt der Verlust von Erfahrung über Generationen. Eine Technik lässt sich weitergeben. Das Verständnis dahinter wird aber nur interpretiert. Von Lehrer zu Lehrer geht ein Stück Erfahrung verloren. Irgendwann ersetzt die Erklärung die Überprüfung, die Demonstration ersetzt den Test. Am Ende steht ein System voller Erklärungen und ohne Funktion. Alle können sagen, warum etwas funktionieren müsste. Keiner hat es je unter echtem Druck geprüft. Ein heikler Punkt, aber er muss raus. Ein Teil des Problems sind Lehrer, die selbst nie getestet wurden. Jemand kann jahrzehntelang unterrichten, viele Techniken kennen, alles perfekt erklären und trotzdem nie in einer Situation gewesen sein, in der es wirklich ernst wurde. Er gibt dann weiter, was er gelernt hat, nicht was er überprüft hat. Und weil sein eigener Lehrer vielleicht dasselbe getan hat, wird ein ganzes System von Erklärungen weitergereicht, ohne dass jemand in der Kette es je unter echtem Druck gebraucht hätte. Ein guter Kämpfer ist nicht automatisch ein guter Lehrer, das habe ich schon einmal gesagt. Aber ein Lehrer, der nur erklärt und nie geprüft hat, gibt seinen Schülern ein trügerisches Gefühl von Sicherheit. Und das ist gefährlicher als gar kein Training. Noch ein Missverständnis, das ich ständig auflösen muss. Viele glauben, echtes Training müsse immer schnell sein, weil es auf der Straße schnell ist. Ein Schüler fragte mich einmal, warum machen wir alles so langsam? Auf der Straße ist es doch schnell. Ich habe geantwortet, genau deshalb. Schnelligkeit versteckt deine Fehler. Langsamkeit macht sie sichtbar. Wenn du schnell bist, rutscht ein Fehler einfach durch. Du merkst ihn nicht. Wenn du langsam bist, siehst du jede kleine Ungenauigkeit. Nach 3 Monaten kam er zu mir und sagte, jetzt verstehe ich es. Langsam ist schwerer. Genau so ist es. Genug Kritik. Jetzt das Wichtige. Wie sieht richtiges Training aus? Ich arbeite in 4 Phasen und wenn eine Phase fehlt, entsteht ein Loch. Phase 1 ist Präzision. Der Schüler lernt die Bewegung sauber, langsam, genau, kontrolliert. Hier darf der Partner kooperieren, sonst lernt niemand etwas. Das ist das Fundament. Phase 2 ist Variabilität. Jetzt hört der Partner auf, brav zu sein. Der Angriff wechselt. Die Reaktion ist nicht mehr vorhersehbar. Der Schüler muss anfangen, wirklich wahrzunehmen, statt einen auswendigen Ablauf abzuspulen. Phase 3 ist Stress, Zeitdruck, Überraschung, körperliche Belastung. Der Schüler ist müde, außer Atem und muss trotzdem handeln. Hier zeigt sich, was von den ersten beiden Phasen übrig bleibt. Phase 4 ist Taktik. Jetzt kommt die Umgebung dazu. Enge Räume, mehrere Gegner, die Entscheidung, wann man besser wegläuft. Hier wird aus Technik echtes Verhalten. Ich fasse es in einem einfachen Bild zusammen. Wenn dein Training nur schön aussieht, ist es eine Demonstration. Wenn es nur aggressiv ist, ist es Chaos. Wenn es nur technisch ist, ist es Theorie. Erst wenn Prinzip, Technik und Stress zusammenkommen, entsteht Realität. Und noch etwas gehört dazu. Widerstand baut man in Stufen auf. Zuerst ohne Widerstand, damit man die Bewegung lernt, dann kooperativ, aber schon mit leichten Abweichungen und schließlich mit echtem, spürbarem Widerstand, damit der Schüler fühlt, wie es gegen einen Menschen ist, der wirklich nicht will, dass du triffst. Und man übt viel in isolierten, kleinen Ausschnitten. Kein ständiges, wildes Draufhauen. Man nimmt gezielt eine Sache und trainiert sie unter wachsendem Druck, bis sie sitzt. Damit du mich richtig verstehst, erzähle ich dir, wie echte Anwendung wirklich aussieht. Auch hier ohne Namen. Ein Schüler wurde an einem Bahnhof von hinten gegriffen. Er sagte mir später, ich hatte keine Zeit zum Denken. Ich spürte den Griff, ging mit dem Arm hoch und war plötzlich frei. Ich wusste nicht mal genau, was ich da mache, aber es war drin. Ein anderer wurde in einem Club von jemandem mit beiden Händen gegen die Wand geschoben. Er sagte, ich blieb einfach im Kontakt, wechselte in eine Kontrollbewegung und war draußen, alles unbewusst. Und eine dritte Geschichte, die ich besonders gerne erzähle. Eine Schülerin von mir mochte den Rückwärtskick nicht. Den Backkick, den Tritt nach hinten. Sie sagte jedes Mal, wenn es drauf ankommt, drehe ich mich einfach um und trete doch nicht nach hinten. Trotzdem musste sie ihn üben, 1000 Mal. Immer wieder, obwohl sie nicht überzeugt war. Dann kam die Wiesenzeit. Sie ging in einer U-Bahn-Station die Treppe hoch, als ein Mann von hinten unter ihren Rock zwischen ihre Beine griff. Sie hat nicht nachgedacht. Ihr Körper hat für sie entschieden. Sie kickte instinktiv nach hinten, genau der Backkick, den sie nie mochte, und traf den Grabscher so hart, dass er die Treppe hinunterfiel. Die Leute ringsum, die das gesehen haben, haben ihr sogar applaudiert. Sie hätte in dem Moment nie überlegt, jetzt mache ich einen Backkick. Dafür war keine Zeit. Es war drin, weil sie es 1000 Mal geübt hatte, gegen ihren eigenen Willen. Genau das ist der Sinn der Wiederholung. Sie sorgt nicht dafür, dass eine Bewegung schön aussieht. Sie sorgt dafür, dass die Bewegung da ist, wenn dein Kopf keine Zeit mehr zum Denken hat. Hörst du den Unterschied? Keiner der beiden hat eine schöne Technik vorgeführt. Es war roh, es war unklar, es war nicht perfekt, aber es war echt. Genau dafür trainiert man. Nicht für die saubere Vorführung mit dem langsamen Angriff und dem perfekten Treffer. 5-mal wiederholt. Das ist Theater. Echte Anwendung ist immer roh. Und jetzt der Bogen zum Alltag, denn dieser Fehler ist nicht auf die Kampfkunst beschränkt. Wir alle üben Antworten ein. Für das Bewerbungsgespräch, für die schwierige Unterhaltung, für den Moment, in dem wir für uns einstehen müssten. Und solange die Situation genau so kommt, wie wir sie geprobt haben, funktioniert unsere eingeübte Antwort. Sobald das Gegenüber etwas sagt, das nicht in unserem Drehbuch stand, stehen wir da und wissen nicht weiter. Auswendig gelernte Antworten tragen nur so lange, wie die Welt sich an dein Skript hält. Deshalb ist es überall dasselbe. Du wirst nicht dadurch sicher, dass du eine Sache 1000 Mal unter idealen Bedingungen wiederholst. Du wirst sicher, wenn du geübt hast, mit dem Unerwarteten umzugehen. Das gilt in der Kampfkunst, im Beruf und in jedem schwierigen Gespräch. Ich fasse zusammen. Eine Demonstration ist keine Anwendung. Aggression ist keine Wirksamkeit. Stress ersetzt keine Technik und Technik ersetzt keine Taktik. Ein Prinzip, das du verstanden hast, schlägt das bloße Sammeln von Techniken. Und wenn du eine Sache aus dieser Folge mitnimmst, dann diese. Es gibt kein bestes System. Es gibt nur besseres Training. Frag bei jeder Übung ehrlich, funktioniert das auch, wenn mein Partner nicht mitspielt? Wenn du diese Frage aushältst, bist du auf dem richtigen Weg. Das war Kampfkunst im Alltag. Bleib ehrlich mit dir und pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal.